Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer weiteren Folge von The Chainless Life. Yes, heute hier aus Sydney und zwar mit einem Q&A wieder. Dieses Mal aber zum Überthema Lifestyle und Reisen. Und zwar habe ich mir wieder eure Fragen rausgepickt aus der Facebook-Gruppe Buchclub für Querdenker und habe hier wirklich ein paar richtig coole Fragen gekriegt, die ich jetzt für euch hier beantworten werde. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange um den heißen Brei und fangen direkt an mit der ersten Frage von Gunni Nero. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und zwar fragte Herr Nero, was machen deine Spanisch-Gains? Wann gehst du wieder in den Spanischunterricht? Jetzt für den kurzen Kontext, ich habe 2015 das erste Mal in Kolumbien Ferien gemacht. Ich war da mit Patrick, ein paar Jungs und habe da einfach gemerkt, hey, hier spricht niemand Englisch und vor allem die Ladies waren nicht am Start. Also man konnte dort mit den Frauen nicht wirklich flirten und ich habe mich da so ein bisschen hilflos gefühlt und das war dann so für mich so eine richtig harte Motivation, wo ich dann auch noch so in einem Video mich committed habe und gesagt habe, hey, nächstes Jahr lerne ich Spanisch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin 2016 nach Kolumbien geflogen, im Dezember, habe dort sogar noch Weihnachten verbracht und dort wirklich täglich 2 Stunden Privatunterricht genommen, was ich übrigens jedem empfehlen kann. In Kolumbien, in Medellin, zahlt man, glaube ich, so 10 oder 12 Dollar pro Stunde Privatunterricht. Also gemeinsamer Unterricht ist noch günstig, aber ich würde wirklich euch empfehlen, wenn ihr so drauf seid wie ich, nehmt euch diese Privatstunden, weil dann kümmert sich der Lehrer wirklich nur um euch und ihr habt wirklich in diesen 2 Stunden auch genügend Zeit, nicht nur das Reden zu lernen, sondern eben auch ein bisschen Grammatik durchzunehmen und auch so ein bisschen den Unterricht auf eure Ansprüche anzupassen. Und für mich war das Ganze damals so ein Pareto-Ding. Ich habe da wirklich diese 80-20-Regel angewendet und dem Lehrer gesagt, Alter, Grammatik schön und gut, lerne ich gerne, ein bisschen Vergangenheit, ein bisschen Präsens, damit ich da nicht gerade komplett an den Leuten vorbeilabere, aber bring mir vor allem Vokabular bei und ich will mit dir sprechen, bring mir das Reden bei. Und da ich ja ein sehr kommunikativer Mensch bin und mich dann natürlich auch in dieser Zeit in Kolumbien und dann in, in Costa Rica und dann auch noch in Panama auch mit jeder Person habe versucht, Spanisch zu unterhalten, ist es wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Also ich konnte schon nach 2 Wochen mit den Leuten in Medellin mich so ganz auf Basic, wirklich ganz Basic unterhalten. Also was waren das? Das waren dann 5 mal 2, 10 Stunden, also 20 Stunden Unterricht hat es gebraucht und ein paar Hausaufgaben, dass ich da schon einigermaßen am Start sein kann. Es ist auch in der Regel so, dass man in jeder Sprache oder in den meisten Sprachen 500 Wörter am meisten verwendet. Also diese 500 Wörter, die man am meisten verwendet, das sind die, die man dann auf jeden Fall auch lernen muss. Und so kann man sich dann sehr, sehr schnell verständigen und man versteht dann auch sehr schnell die Sprache. Dadurch, dass ich auch schon Französisch gelernt habe, habe ich auch dadurch natürlich so kleinere Parallelen für mich entdeckt. Und yo, jetzt zu der Antwort. Also ich habe eigentlich gesagt, ich habe nochmal Spanischunterricht genommen, jetzt in Panama, als ich dort war für meine Residency und habe dort gemerkt, dass wenn ich jetzt weitermachen möchte, also wenn ich jetzt noch mehr lernen möchte, als ich schon kann, dann geht es wirklich ins Eingemachte. Also jetzt sind diese 20% Aufwand, die ich da reingesteckt habe, durch für diesen, sage ich jetzt mal, recht großen Ertrag. Und um jetzt, sagen wir mal, nicht nur so als Tourist durchzugehen, sondern wirklich fließend Spanisch zu reden und auch korrekt, da bräuchte ich jetzt wirklich Arbeit. Und ich würde es nicht ausschließen, weil es ja definitiv eine Sprache ist, die mir sehr gut gefällt und ich sie auch wirklich sehr gerne spreche. Aber die Tatsache, dass ich halt auch ganz andere Ziele habe momentan, machen es momentan nicht wirklich möglich, mich jetzt noch dieser Sprache zu widmen. Was ich mir aber fest vorgenommen habe, ist, dass wenn ich wieder mal in einem südamerikanischen Land verweile, was sehr gut möglich sein kann nächstes Jahr, da ich ja immer noch auf Achse bin und mich natürlich immer wieder rumsehe, wo kann man sich günstig und stabil niederlassen für ein paar Monate, dann würde ich auf jeden Fall wieder diese Privatstunden nehmen, weil die taugen mir wirklich gut und man lernt halt dann auch wirklich intensiv. Ich habe zuvor auch schon mit einer Spanisch-App ein bisschen Vorarbeit geleistet, muss aber ganz ehrlich sagen, dass man mit so einer App in meinen Augen nie fließend Spanisch sprechen lernen kann. Also man kann das natürlich benutzen, um so ein bisschen das Vokabular aufzufrischen oder ja, so ein paar Wörter zu lernen, aber sprechen, das geht nur, wenn man wirklich vor Ort ist. Und das würde ich wirklich jedem empfehlen. Unterricht ist, wie gesagt, schweinegünstig. Und ja, also ich habe es in Panama gemacht, ich habe es in Kolumbien gemacht und die Ziele für mich werden auf jeden Fall noch sein, Peru, nach Costa Rica will ich sicher auch nochmal und wenn es dann politisch gesehen ein bisschen stabiler ist, dann vielleicht auch mal Venezuela. Venezuela ist sowieso sehr interessant, eben genau aufgrund der unstabilen Lage. Ihr könnt euch das so vorstellen wie ein Aktienkurs, der gerade sehr tief ist, oder die Frage ist, wie tief sinkt er noch oder wie lange wird diese Lage noch unstabil bleiben? Und wenn man sich mal so ein bisschen auf dem Immobilienmarkt rumschaut in Venezuela, wird man feststellen, dass viele reichen Leute das Land verlassen haben oder das Land noch verlassen wollen und dort auch ihre Immobilien loswerden wollen. Und deswegen findet man momentan ziemlich krasse Luxusvillen direkt am Meer für absolute Spottpreise. Was natürlich aber auch dann voraussetzt, dass man nach Venezuela fliegt und dann auch dorthin fährt. Und das ist nicht ganz so einfach, also da muss man dann gut bewaffnet sein oder auf jeden Fall auch professionelle Security Guards am Start haben. Und dann ist dann natürlich auch die Frage, was passiert denn, wenn man jetzt das kauft, wird es dann vom Staat vielleicht wieder weggenommen? Hat man dann überhaupt das Recht nachträglich auf das Land? Also ist auf jeden Fall so auf meiner List, auf meiner Bucketlist, Venezuela mal abzuchecken. Aber ich habe es nicht ganz eilig jetzt gerade, aber es ist, wie gesagt, ein Hotspot, wenn man jetzt dort vernetzt ist, irgendjemanden kennt, gute Anwälte hat, dann sollte man in Venezuela, denke ich mal, jetzt sich mal die Villen ein bisschen anschauen dort. Yes, ich hoffe, ich konnte die Fragen so beantworten. Wie gesagt, Spanischunterricht nicht geplant im größeren Stil, aber wenn ich wieder in Mexiko, Spanien bin irgendwann mal, dann auf jeden Fall. Sofern habe ich das Gefühl, dass ich mich wirklich sehr gut mit den Leuten verständigen kann. Ich war jetzt dieses Jahr in Panama, ich war in Spanien und auch wenn ich irgendwo, ja, und in Mexiko war ich ja auch und immer wenn ich irgendwo bin, rede ich direkt wieder mit den Leuten Spanisch und habe das Gefühl, das klappt ganz gut. So, nächste Frage von Hassan Imran. Und zwar fragt er, du sagtest einmal, dass wenn du nochmal von Anfang an anfangen müsstest, dann würdest du auch nach Australien gehen, denn dort könnte man am ehesten gutes Geld machen. Kannst du dann darauf näher eingehen? Also, das habe ich damals so gemeint mit der Idee, dass wenn ich jetzt ganz schnell irgendwie Geld verdienen möchte, in einer kurzen Zeit, unkompliziert, ich mich dann wahrscheinlich nach Australien begeben würde. Und zwar habe ich das erzählt, weil ein Kollege von mir, der Turaj, das genauso gemacht hat. Also der hat, ich glaube, 3 Monate oder ein paar Monate sicher dort gearbeitet auf einer Bananenfarm. Und das ist natürlich richtig krasse Arbeit, Leute. Also das ist out of your comfort zone. Aber der, das Geile daran ist, dass man dort mindestens $25 die Stunde verdient und in den besten Fällen dort auch noch wohnen kann und essen kann. Das heißt, ich rechne es jetzt mal so ganz basic aus, $25 die Stunde, sagen wir mal, ihr macht das 10 Stunden pro Tag, was sicher nicht wenig ist, aber realistisch, dann sind das $250 pro Tag. Dann macht ihr das 6 Tage die Woche, dann sind das ja im besten Fall $1,500, sage ich jetzt mal, $1,200 bis $1,500. Und dann sind das sehr schnell mal $6,000 im Monat. Jetzt, wenn ihr das 3 Monate macht, ohne dabei Wohnung bezahlen zu müssen, ohne dabei groß Essen bezahlen zu müssen, Party macht ihr auch nicht, weil ihr werdet so auf der Fresse sein, dann habt ihr erstens mal eine richtig krasse Experience, die euch, denke ich mal, prägen wird. Also so hat es auf jeden Fall der Turaj mir erzählt. Und ihr habt dann $18,000, die ihr benutzen könnt, um zum Beispiel direkt nochmal nach Bali zu fliegen und dort euch mal so richtig geil zu entspannen und die Opportunity Windows öffnen zu lassen. Wer den letzten Podcast gehört hat, der weiß, die Stories sind real. 6 Stories habe ich erzählt, die ja so nie passiert wären, wäre ich nicht auf Achse gegangen, hätte ich nicht so viel gereist. Das heißt, ihr habt da wirklich auch eine Opportunity. Ihr könnt natürlich auch in Australien bleiben. Es gibt auch sehr viele Backpacker in Australien. Also hier jetzt gerade in Sydney, da sind die überall am Start. Und da gibt es so viele Orte, wo man wirklich richtig, richtig geil abchillen kann für wenig Geld. Und eben Bali ist in der Nähe, Thailand ist in der Nähe. Also ich kenne viele Leute, die das genauso gemacht haben. und es nie bereut haben. Das sind halt dann so diese 3 Monate Pain. Schaut euch das so ein bisschen an als Wachstumsphase, oder? So ein bisschen, wenn man es jetzt aufs Bodybuilding bezieht, so diese Hypertrophie, oder wie sagt man, so diese Overreaching-Phase. Und dann thrived ihr aber dann auch aus dem. Also das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht jetzt in Deutschland ein bisschen angepisst ist mit der aktuellen Situation und einfach mal so, ja, was anderes machen will. Vor allem, weil man eben auch im perfekten Zeitpunkt, also jetzt zum Beispiel, einfach abhauen könnte. Und die Einreisebestimmungen sind easy in Australien. Die Arbeitsvisas kriegt man sehr schnell, weil die Bauern und die Landwirte dort sowieso auf Arbeit angewiesen sind. Das heißt, ob es jetzt Bananen sind oder ob das Berry-Picking ist oder sonst irgendwas, das müsst ihr euch einfach mal ein bisschen abchecken. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Opportunity. Und deswegen würde ich das jedem empfehlen. Und auch wenn man das jetzt nicht so machen will, es gibt so viele Möglichkeiten, Leute. Aber ihr müsst euch informieren. Ihr müsst selbst am Start sein. Viele denken, man muss reich sein, um zu reisen. Ich sehe es jeden Tag, wie es Leute mit kleinstem Budget machen und trotzdem an den geilsten Spots sind, wo ich auch bin, und nie das Gefühl habe, dass die irgendwie am Hungertuch nagen oder so. Weil man kann sogar im schlimmsten Fall auch mal Couchsurfen. Es gibt viele Orte, wo man auch sehr, sehr, sehr gut günstig essen kann. Man kann zum Beispiel auch über Upwork sich einen Job besorgen. Googelt mal Upwork oder Nomadlist, ist auch eine gute Seite, um mal zu schauen, wo so die Orte am günstigsten sind, wo man so überall hin kann, wie das Internet dort ist, wie die Kriminalität dort ist. Werde ich beides in den Show Notes verlinken. Upwork ist, wie gesagt, so eine Seite, wo man Arbeit findet. Man könnte dort theoretisch Personal Assistant werden und dann von überall aus in der Person wie mir jetzt zum Beispiel helfen und damit auch Geld verdienen. So, nächste Frage von Alex Kostopoulos. Das klingt griechisch. Könntest du dir vorstellen, einen festen Wohnsitz zu haben und nicht mehr so viel zu reisen? Das ist die Frage von Alex. Also auf gut Deutsch, könnte ich mir jetzt wieder vorstellen, irgendwo sesshaft zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Projekt, das ich jetzt seit 2 Jahren oder fast 3 Jahren verfolge, aber seit 2 Jahren jetzt richtig, also komplett, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, oder? Nur weil man irgendwo, nur weil ich jetzt die Schweiz verlassen habe, heißt das ja nicht, dass ich nie wieder zurückkehren möchte. Ich bezweifle es schwer, dass es die Schweiz sein wird in den nächsten Jahren, einfach weil ich persönlich die Einstellung habe, dass die Schweiz für mich nicht das Land ist, in dem ich mich wirklich wohlfühle. Also ich habe dort meine Familie und meine Freunde, aber ich habe auch sehr viele Freunde überall anders auf der Welt und diese Freunde kommen auch sehr gerne zu mir und ich besuche sie dann auch sehr gerne in der Schweiz und mit meiner Familie genau dasselbe. Und wenn ich so darüber nachdenke, ich sehe in Zukunft vielleicht mal wieder in die Schweiz zu kommen für Kinder. Wenn ich irgendwann mal den Wunsch hätte, jetzt Kinder zu haben mit der Serenia vielleicht, dann ist die Schweiz auf jeden Fall ein gutes Pflaster. Also Amerika hat da ein paar Nachteile, wie zum Beispiel die Schulen, oder da müsste man dann auf eine Privatschule schicken. Und in anderen Ländern ist es auch nicht immer so einfach. Wenn jetzt überhaupt die Schule ein Thema wäre, da haben wir ja auch gerade in der Facebook-Gruppe eine geile Diskussion gestartet. Schule oder Homeschooling oder eine Mischung aus beidem. Ich würde definitiv zu einer Mischung aus beidem tendieren. Deswegen sind natürlich auch andere Länder nicht ausgeschlossen. Ich habe mal mit der Serena darüber geredet und bin dann auf Kanada gekommen, weil ich Kanada persönlich ein sehr, sehr, sehr cooles Land finde und die Leute dort auch richtig krass feiere. Also wenn ich jetzt ein Land definieren müsste, wo es die nettesten und coolsten Leute gibt, dann würde ich, glaube ich, Kanada nehmen. Rein so aus Erfahrung. Und ja, also in absehbarer Zeit ist es auf jeden Fall nicht geplant, komplett fix irgendwo was jetzt zu kaufen und dort zu bleiben. Aber was ich auf jeden Fall möchte, ist nächstes Jahr einen Gang zurückfahren, was die Reiserei betrifft. Also anstatt jede Woche, jeden Monat irgendwo anders zu sein, möchte ich nächstes Jahr maximal so 5 bis 6 Destinations ansteuern. Was natürlich nicht heißt, dass es dann auch so ist, weil genau das habe ich nämlich schon letztes Jahr gesagt und ihr habt jetzt gesehen, was daraus entstanden ist. Aber Ziel wäre es eigentlich so bis Mitte Jahr mein Projekt The Chain is Life noch auszubauen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Anfragen gekriegt von Leuten, die mit mir zusammenarbeiten wollen, fürs Projekt oder auch entsprechend von mir gementelt werden wollen. Deswegen, ich bin jetzt gerade was am Aufbauen, was am Planen und ich denke, dass ich dann auch nach und nach nochmal neue Leute brauche und das Team dann eventuell auch noch expandiere. Und wenn man sich ein Team zusammenstellt etc., dann muss man auch manchmal ein bisschen stabil sein. Also ich merke es jetzt schon, ich struggle zurzeit gerade ein bisschen mit wöchentlichen Calls, mit Verantwortung, weil auch das Wi-Fi nicht immer gut ist, habe ich zum Teil dann schlechte Verbindung und dann durch die Zeitverschiebung gibt es dann auch immer wieder Sachen und wenn ich dann mal einen Tag reise oder zwei, dann sind das zwei Tage, die ich komplett verliere. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr The Chain is Life wirklich groß machen will, was ich wirklich möchte, dann muss ich mich da auf jeden Fall auch wieder ein bisschen ortsbedingt irgendwo festlegen. Momentan geplant sind die ersten paar Wochen vielleicht sogar wieder in der Schweiz oder in Österreich beim Nils. Dann hoffentlich in Kapstadt. Kapstadt ist nämlich eine absolute Traumdestination. Dort so einen Monat würde ich auf jeden Fall wieder feiern. Dann je nachdem auch ein paar Monate in Thailand oder Bali. Das ist, glaube ich, so die beste Zeit. Das ist nämlich so März, April. Und dann, je nachdem, was auch mit The Game Changes noch läuft, dann denke ich mal mittelfristig auch LA. Also ich werde mir nächstes Jahr auf jeden Fall auch ein Visum holen. Bisher bin ich ja immer nur mit dem ESTA-Visa eingereist und das wird jetzt langsam ein bisschen kritisch, da ich ja schon sehr oft in LA bin. Also das sind gerade so die Pläne bei mir. Je nachdem, was mit The Game Changes läuft, wie stark ich dort eingespannt werde nächstes Jahr, kann das natürlich sein, dass es dann wieder doch mehr Travels gibt, dass ich das eigentlich jetzt angenommen habe. Was ich aber auch nicht schade finde, oder solange ich einen Grund habe zu reisen, mache ich es auch wirklich gerne. Also mir geht es ja vor allem momentan auch um den Content, den ich mit Marcel produziere. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich regelmäßig an neuen Orten bin, ich auch immer wieder inspiriert werde. Mir tut die Kultur gut an verschiedenen Orten, mir tut es gut, einfach auch ein bisschen rumzukommen. Aber dadurch, dass ich ja immer noch so ein bisschen auch ein Ziel habe, nicht nur The Game Changes, nicht nur The Chain is Life aufzubauen, sondern auch meinen Körper nochmal aufs nächste Level zu bringen, was ich definitiv bitter nötig habe nach der jetzigen Verletzung, müsste ich da auf jeden Fall auch ein paar Monate wieder in LA sein. Also The Gold's Gym, wenn ich da mal so ein halbes Jahr trainieren würde täglich, ich glaube, dann würde es richtig abgehen. Dann könnte ich da auf jeden Fall nochmal meine Form von 2016 dann auch toppen, übernächstes Jahr. Also ihr seht, die Perspektive ist da, aber es muss auch Sinn machen. Also ich versteife mich nicht und das ist ja auch wirklich das Schöne an meinem Lifestyle. Ich habe da wirklich komplette Flexibilität. Ich habe keine Wohnung, ich habe keine Verpflichtungen. Ich kann mich überall niederlassen. Ich lebe momentan aus einem Koffer oder aus zwei beziehungsweise und das ist schon ein richtig geiles Gefühl. Frei wie ein Vogel, so frei wie der Vogel von The Chainless Life, von den Ketten gelöst. So ist auf jeden Fall für mich die Definition, oder? Ist natürlich für jeden anderes. Die Ketten definiert, das kommt übrigens auch in den nächsten Wochen. Da werde ich dann ein bisschen mehr über die einzelnen Chains reden und dann auf jeden Fall auch mit Fallbeispielen daherkommen und dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Gast einladen. Da seid natürlich auch ihr gefragt. Feedback natürlich immer gerne erwünscht, wen ihr hier auf dem Podcast haben möchtet. Da bin ich immer offen und würde dann natürlich auch gerne eine Einladung an diese Person rausschicken. So, nächste Frage von Jason Weyer, die geht jetzt ein bisschen in den Bereich Fitness, deshalb möchte ich mich hier kurz halten. Er fragt, du hast da das ein oder andere Mal über deine Skoliose gesprochen. Ich habe ebenfalls eine starke Skoliose. Wie hast du dein Training diesbezüglich angepasst und hast du Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule beim Squatten oder allgemein bei Belastung? Also grundsätzlich geht es mir mittlerweile sehr gut. Ich habe beim Squatten keine Probleme mehr, solange ich nicht schwer trainiere. Und ich habe auch sonst nur noch minimale Komplikationen. Vor allem optisch sieht man es halt immer noch sehr stark. Was auch interessant ist, ist, ich mache momentan auch gerade, also wir sind gerade in der Konzeptionsphase eines speziellen Skoliose-Workshops, also eines kompletten Videokurses, wo man diverse Skoliose-Typen erkennen kann. Also jede Person hat ja eine andere Wölbung, eine andere Form, auch eine andere Schwere der Skoliose und wir wollen zusammen mit einem Physiotherapeuten, mit dem Daniel Kubik, habe ich jetzt mich entschieden, weil es ja auch mich persönlich betrifft, hier eine wirklich, ich würde jetzt mal sagen, einzigartige Schulung ins Leben zu rufen. Also einen Videokurs, der nicht nur die Stärkung der Muskulatur zeigt, sondern eben auch die Mobilisation, das Stretching und dann auch wirklich ein bisschen tiefer reingeht, inklusive natürlich einem E-Book, wo dann einfach alles beschrieben ist. Also das ist auf jeden Fall geplant, wird aber noch ein paar Monate dauern, denke ich mal, bis wir launchen, weil wir da noch nicht final sind und wir das Ganze dann auch nochmal abdrehen müssen und das Ganze sowieso auch ein bisschen komplexer ist, weil ja, beim Thema Skoliose reden wir immerhin auch von einer, ich würde jetzt mal nicht sagen Behinderung, aber wir reden von einer medizinischen, von einem medizinischen Fall. Und da muss man auf jeden Fall auch gucken, dass man super sauber arbeitet und super kompetente Leute im Team hat. Und ich denke, wir haben da auf jeden Fall die richtigen Leute am Start. Und yo, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. So, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen für heute. Es wird eine kürzere Episode. Und zwar von Sven Gerbig. Und zwar fragt er, ob ich noch intensiven Kontakt mit Patrick habe. Patrick Reiser, mein Bro, Mr. Pro Bro himself. Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe täglich mit Patrick. Patrick ist nach wie vor, ich würde es mal sagen, die Person, mit der ich am meisten Kilometer zurückgelegt habe. Mittlerweile vielleicht auch zusammen mit meiner Freundin. Ich würde sagen, wir sind so auf einer Linie. Aber Patrick und ich haben seit 2014 bis 2016 ja wirklich sehr viele Trips zusammen gemacht. Und wir sind immer noch sehr, sehr eng im Kontakt. Wir haben auch zurzeit gerade ein paar Sachen, die wir zusammen, wie sagt man, eben regeln müssen. Also auf geschäftlicher Sache gibt es gerade ein paar Sachen, wo ich dann auch auf jeden Fall auch bald euch noch informieren werde, was gerade abgeht hinter den Kulissen. Aber wir sind auf jeden Fall täglich in Kontakt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Und ich denke, dass wir auch in Zukunft dann sicher nach und nach wieder ab und zu auch uns mal wieder treffen und zusammen etwas produzieren. Er ist halt auch sehr, sehr, sehr stark mit seinem Business beschäftigt. Er macht sich ja auch nach und nach jetzt immer mehr selbstständig, hat ja auch ein bisschen mehr in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung sich entwickelt, was ich wirklich auch gut finde. Das ist auf jeden Fall seine Stärke. Er ist da wirklich sehr passionate about it. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Leben, Leute, versteht ihr? Das ist so richtige Freundschaft, würde ich jetzt mal sagen. Zeichnet sich dadurch aus, dass man eben auch länger keinen Kontakt hat und trotzdem weiß, dass man am Start ist miteinander. Also die Leute, die sich dann da anfangen, so ja, persönlich angegriffen zu fühlen, das hatte ich auch schon. Ich habe viele Leute dadurch, ich würde es mal nicht sagen verloren, aber viele Leute sind da ein bisschen sauer gewesen, weil ich mich halt länger nicht gemeldet habe, haben das persönlich genommen. Und für mich war das halt immer so, das ist halt das Leben, das ist der Lauf des Lebens. Nicht jeder Lebensabschnitt kann man mit der gleichen Person machen. Und für mich ist es schon eine Ehre, Leute wie den Patrick, meinen Freund, nennen zu dürfen. Und deswegen würde ich mich auch nie jetzt da irgendwie dazu äußern und sagen, hey, nur weil wir jetzt keine Zeit mehr verbringen, sind wir keine Homies mehr. Oder das ist umso schöner, wenn wir uns dann sehen, dann ist die Quality Time umso höher. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche, dann ist er am Start. Immer wenn ich einen Tipp brauche, bin ich auch, also wenn er was braucht, bin ich für ihn da. Wir telefonieren regelmäßig und haben auf jeden Fall auch tiefsten Respekt voneinander für das, was wir gemacht haben. Und verstehen uns halt auch. Wir verstehen uns, wir kennen uns, unsere Stärken und Schwächen. Und solche Personen muss man auf jeden Fall, solche Beziehungen muss man auf jeden Fall pflegen. Und nichtsdestotrotz ist es eben auch wirklich schön zu verstehen oder zu merken, dass es nicht heißt, dass man sich jetzt täglich irgendwie sehen muss deswegen. Und dass der Kontakt eben genau, weil die Beziehung so stark ist, so tief ist, trotzdem bestehen bleibt, auch aufgrund der Distanz, die wir jetzt zwischeneinander haben. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass wir die Wettkampfdiät 2020, wenn wir beide nochmal starten würden, dann auch wieder zusammen irgendwie ein Stück machen müssten. Ich denke, das wird auf jeden Fall 2020 ein Thema. Aber bis es soweit ist, haben wir, glaube ich, beide genug zu tun. Wir wollen ja wirklich auch beide Awareness in die Welt bringen. Und deswegen, yes, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt ein kleiner persönlicher Vlog bzw. Podcast, muss ich jetzt sagen. Ich muss anfangen, meine Begriffe umzuändern. Und nächstes Mal kümmern wir uns dann noch um die Fragen im Bereich Passion und Karriere. Da habe ich auch ein paar richtig gute Fragen gekriegt von euch. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder im Allgemeinen einfach mit mir in Kontakt treten wollt, dann schaut euch auf jeden Fall mal auf der Facebook-Seite, Facebook-Gruppe vorbei, Querdenker-Gruppe. Tauschen wir jede Woche, beziehungsweise, sorry, jeden Monat Bücher miteinander. Und sonst, wie gesagt, auf YouTube gibt es weiterhin Updates, auf Instagram gibt es Updates. Und yes, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Jetzt sage ich schon wieder Vlog. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wenn er euch gefallen hat, ich hoffe, mittlerweile ist das Ding endlich auf iTunes oben. Dann würde ich mich natürlich über Sterne freuen, über 5 Sterne, über eine Beschreibung bzw. einen Kommentar. Einfach, damit wir das Ding weiterhin nach oben kriegen. Und natürlich über Feedback. Was möchtet ihr sonst noch hören? Wer soll in die Show kommen? Über welche Themen sollen wir reden? Die nächsten Wochen sind auf jeden Fall noch einige krasse Themen auf der Liste. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass es langweilig wird. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo ihr auch immer gerade seid. Hustle hard und trotzdem natürlich nie vergessen, durchzuatmen, präsent zu sein und euch zu entspannen. Und yes, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out.